Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Ich bin euer Host Sina und das ist unser neues Format Killer Updates. Hier sprechen wir über brandaktuelle Fälle oder über ältere Fälle, wo es jetzt neue Entwicklungen gibt. Wie ich schon mal erwähnt habe, mache ich dieses Format alleine, denn die Shaki ist schwanger und ich freue mich riesig für sie. Ich werde Tante, ich freue mich auch riesig für mich. Auf alle Fälle ist die Schwangerschaft doch anstrengender, als Shaki ursprünglich gemeint hat und hat sich jetzt einfach ein bisschen zurückgenommen. Und ist jetzt jede zweite Woche bei unseren A-Z-Folgen dabei. Das ist auch gut so. Sie soll auf sich achten, auf das Baby achten. Das passt alles. Aber ich glaube, wir kommen auch ganz gut alleine klar, oder? Ja. Auf alle Fälle, wie üblich, alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich will euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. So, bevor wir starten, möchte ich was sagen. Und zwar ist auf meiner For You-Page sind ein paar Videos aufgetaucht. Ich bin ja auch in dieser True-Crime-Bubble drinnen und sehe halt immer so neueste Fälle und was gerade so gecovert wird und so weiter und so fort. Und da tauchen da ganz viele Videos über den Fall des 8-jährigen Fabian auf. Der ist vor einigen Wochen verschwunden, wurde dann einige Tage später auch gefunden, leider nicht mehr lebend. Es gibt mittlerweile eine Tatverdächtige. Generell, der Fall ist absolut traurig, grausam, auf so vielen Ebenen falsch einfach. Ich habe ganz kurzzeitig überlegt, ob wir diesen Fall heute durchnehmen sollen, habe ich aber dagegen entschieden, weil mich der Fall einfach echt irgendwie fertig macht und ich nicht glaube, ich könnte Fabian gerecht werden, wenn ich diesen Fall jetzt heute cover. Eigentlich wollte ich da überhaupt nicht drüber reden, dass das mal mein Gedanke gewesen wäre, diesen Fall zu machen oder mir mal überlegt hätte, ob das für die Killer-Updates was wäre. Aber ich habe dann einige Videos gesehen auf TikTok von einer Influencerin. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wer das war. Sie hat schon genug Aufmerksamkeit, sie braucht nicht noch mehr. Aber diese Videos waren wirklich wild. Also sie hat gleich von Anfang an Videos über diesen Fall gemacht und hat da wirklich übelste Anschuldigungen der Mama von Fabian gegenüber gemacht und auch anderen Angehörigen. Obwohl zu diesem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, noch überhaupt gar nichts klar war. Also da war noch nicht mal klar, dass Fabian nicht mehr am Leben ist. Muss man jetzt dazu sagen, wie schnell sie auf diesen Zug aufgesprungen ist. Und ich fand das schon ultra ekelhaft. Zu sagen, die Mutter hätte da was damit zu tun und die wäre Alkoholikerin. Also ganz, ganz wilde Anschuldigungen. Und ich habe mir so meinen Teil gedacht und habe halt weitergescrollt und das ist nicht richtig. Sowas muss man sagen, so, mit sowas muss man, wenn man eine Plattform hat, und ja, unsere Plattform ist klein, aber trotzdem ist es eine Plattform und ich finde, sowas sollte man sagen. Und ich nehme jetzt da nicht Credits dafür, dass mir das irgendwie in den Sinn gekommen wäre, jetzt da was zu sagen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mitbekommen, dass in der letzten Woche eben der österreichische YouTuber Kaiser darüber was gemacht hat und heute auch Rezo. Und ich habe mich da jetzt echt einfach an der eigenen Nase nehmen müssen, denn das ist genau das richtige Verhalten, dass man sowas nicht einfach durchgehen lässt und schon auch was dazu sagt. Und True Crime ist eben ein Genre, das wirklich mit Vorsicht zu bedienen ist, denn da geht es um echte Leben und um echte Menschen. Da gibt es Leute, die trauern, die Leute, die haben jemanden verloren. Und da ist einfach das Wichtigste Respekt. Respekt gegenüber den Opfern und Respekt gegenüber den Angehörigen. Und irgendwelche Anschuldigungen da rauszuballern, die was ich mir selber ausgedacht habe. Ja, das geht einfach nicht. Das macht man nicht. Man kann natürlich darüber reden, über existierende Spekulationen, wie wir es ja jetzt auch schon mal gemacht haben bei den Killer-Updates, dass man sagt, hey, diese Spekulationen sind gerade im Raum. Das sagt aber die Polizei schon, das passt überhaupt nicht ins Bild. Also, dass man das aufarbeitet. Aber ich kann nicht hergehen und einfach selber sagen, ich habe das Video jetzt der Mama gesehen und die verhält sich falsch und deshalb glaube ich, dass die Mama irgendwas damit zu tun hat. Das ist einfach nur schlimm. Stellt euch vor, die Mama sieht das. Die trauert um ihren Sohn und sie sieht dieses Video. Also, ja, mir war das wichtig, mal zu erwähnen. Ich weiß, keiner ist perfekt. Ich weiß, jeder hat seine Fehler, aber ja, mir kommt vor, diese Influencerin weiß ganz genau, was sie tut und warum sie es tut. Und ja, find ich nicht gut. Auf alle Fälle kommen wir zu unserem heutigen Fall. Und zwar ist das ein älterer Fall, der hat letztes Jahr stattgefunden. Es geht um Luigi Mangione. Und da gibt es jetzt, ja, neue Updates. Beziehungsweise es kommen jetzt bald neue Updates. Und deshalb wollte ich diesen Fall machen, damit wir da auf dem Laufenden sind und ready sind für das, was jetzt bald als nächstes kommt. Und ich würde sagen, wir starten rein. Es war 6.44 Uhr morgens am Mittwoch, den 4. Dezember 2024, als die Stille des winterlichen Midtown Manhattan durch mehrere Schüsse jäh unterbrochen wurde. Der Tatort lag vor dem New York Hilton Midtown, einem strategisch gewählten Ort, da dort die jährliche Investorenkonferenz des Krankenversicherungsriesen United Healthcare stattfinden sollte. Das Opfer war Brian Thompson, Multimillionär und CEO des umsatzstärksten börsennotierten privaten Krankenversicherungsunternehmens United Healthcare. Thompson war zu Fuß auf dem Weg zur Konferenz, als er von einem vermummten Schützen von hinten angegriffen wurde. Der Angreifer, später in Überwachungsvideos als ein hellhäutiger Mann mit einer hellen Jacke, schwarzer Gesichtsmaske und einem markanten grauen Rucksack identifiziert, feuert mehrere Schüsse ab. Augenzeugen berichten, dass die Waffe mit einem Schalldämpfer ausgestattet war, was auf einen geplanten und heimlichen Angriff hindeutete. Die Ermittler rekonstruierten den Tathergang als kaltblütige Hinrichtung. Der Täter schoss Thompson in den Rücken und das Bein. Er stoppte kurz, um eine Ladehemmung zu beheben, bevor er weiterfeuerte. Die Polizei fand Thompson auf dem Bürgersteig. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er um 7.12 Uhr für tot erklärt wurde. Die Behörden bezeichneten die Tat umgehend als dreist, gezielt und vorsätzlich. Der Schütze floh zunächst zu Fuß, stieg dann auf ein E-Bike in Richtung Central Park um und nahm später ein Taxi, um zum George Washington Bridge Bus Terminal zu gelangen, was die akribische Planung der Flucht unterstreicht. Der wichtigste und auch schockierendste Beweis am Tatort war nicht nur die Waffe, sondern die Botschaft, die der Täter hinterließ. Die Ermittler identifizierten die Tatwaffe als eine schallgedämpfte 9x19mm Ghost Gun, eine Feuerwaffe ohne Seriennummer, die vermutlich teilweise 3D gedruckt war und der Spezifikation einer Glock 19 ähnelte. Noch aufschlussreicher waren die am Tatort gefundenen Patronenhülsen. Diese trugen die akribisch mit einem Sharpie aufgeschriebenen Worte Deny, Defend, Depose, also verzögern, verweigern, verteidigen. Diese Worte sind eine direkte Anspielung auf ein geflügeltes Wort und den Titel eines Buches aus dem Jahr 2010, das die Taktiken der Versicherungsbranche kritisiert, Ansprüche so lange wie möglich zu verzögern, abzuweisen und dann vor Gericht zu verteidigen. Die Verwendung dieser spezifischen Inschrift überführt die Tat von einem reinen Kapitalverbrechen in eine gezielte politische Aussage. Der Täter nutzte forensische Beweise als ein Manifest, das unmittelbar auf die tief sitzende Frustration über das US-Gesundheitssystem abzielte. Die Wahl des Opfers, Thompson, war dabei zentral, da sein Unternehmen United Healthcare in der Kritik stand, unter anderem aufgrund eines Berichts des US-Senats, der eine Steigerung der Ablehnungsquote für postakute Pflege von 10,9% im Jahr 2020 auf 22,7% im Jahr 2022 aufzeigte. Der Anschlag auf den CEO an einem Ort, der maximale mediale Aufmerksamkeit garantierte, manifestierte die Absicht des Täters, seine systemkritischen Ansichten im ganzen Land zu verbreiten. 5 Tage nach dem Attentat, also am 9. Dezember 2024, endete die landesweite Fahndung. Der Hauptverdächtige, der als identisch mit dem Mann auf den Überwachungsaufnahmen beschrieben wurde, wurde in einem McDonald's-Schnellrestaurant in Altona, Pennsylvania festgenommen. Der Verdächtige war Luigi Nicolas Mangione, geboren am 6. Mai 1998 in Towson, Maryland. Mangiones Hintergrund stand in scharfem Kontrast zur Brutalität seiner mutmaßlichen Tat. Er galt als hochgebildet, hatte sowohl ein Bachelor of Science in Engineering mit Schwerpunkt Computer Science als auch einen Master of Science in Engineering von der University of Pennsylvania erworben. Er hatte als Lehrassistent gearbeitet, einen Videospielentwicklungsclub gegründet und war 2019 Kopfberater in einem KI-Programm der Stanford University. Bis Anfang 2023 arbeitete Mangione als hochbezahlter Data Engineer bei TrueCar. Er kündigte diesen Job jedoch im Februar 2023, da er ihn als super bezahlt, aber unglaublich langweilig empfand und stattdessen mehr Zeit mit Lesen und Yoga verbringen wollte. Obwohl Mangiones Leben äußerlich erfolgreich verlief, deuten seine persönlichen Aufzeichnungen auf eine tiefe körperliche und seelische Belastung hin, die als emotionaler Motor für seine spätere Radikalisierung gesehen werden könnte. Mangione litt an Spondylolisthesis. Okay, ich probiere es nochmal. Spondylolisthesis, einer Wirbelsäulenerkrankung, und hatte 2023 eine Spinalfusionsoperation. Zuvor hatte er online über seine sich verschlechternden Gesundheitsprobleme und die Überlegung, das College abzubrechen, geschrieben. Die persönlichen Erfahrungen mit chronischen Schmerzen und einem komplexen Eingriff schienen seine Wut auf das profitorientierte Gesundheitssystem geschürt zu haben. Obwohl die Polizei später klarstellte, dass Mangione nicht bei United Healthcare versichert war, nutzte er die Tötung von Brian Thompson, um eine Botschaft über die systemischen Mängel zu senden. Die Verzweiflung, die sich aus seiner persönlichen Krankengeschichte ableitete, transformierte seinen Frust über das amerikanische Gesundheitssystem von einer abstrakten politischen Überzeugung in einen konkreten, ideologisch motivierten Akt des Vigilantismus. Mangiones Verschwinden deutete bereits auf eine Desintegration hin. Nach einer Rucksackreise durch Asien im Frühjahr 2024 stellte er im Juni seine Social-Media-Aktivitäten ein. Seine Mutter meldete ihn am 18. November 2024 als vermisst, da die Familie seit Juli nichts mehr von ihm gehört hatte. Die Festnahme in Altona beendete eine mehrtägige Fahndung, die sich vom Tatort in Midtown Manhattan über den Central Park und eine Jugendherberge an der Upper West Side bis nach Pennsylvania erstreckte. Der graue Rucksack, den Mangione bei seiner Festnahme am 9. Dezember 2024 in Altona mit sich führte, enthielt entscheidende forensische Beweise, die die These der Vorsätzlichkeit untermauerten. Die Gegenstände im Rucksack deuteten darauf hin, dass Mangione beabsichtigt hatte, längere Zeit auf der Flucht zu bleiben oder möglicherweise weitere Taten zu begehen. Zu den in Gerichtsdokumenten offenbarten Funden gehörten die 3D-gedruckte Pistole und der ebenfalls 3D-gedruckte Schalldämpfer, ein US-Reisepass, mehrere gefälschte Ausweisdokumente einschließlich eines falschen Führerscheins aus New Jersey mit einem anderen Namen, zusätzliche Kleidung, und ein handschriftliches Manifest oder ein Brief, in dem das US-Gesundheitssystem scharf als ausbeuterisch kritisiert wurde. Der Besitz von gefälschten Ausweisen und zusätzlicher Ausrüstung beweist, dass Mangiones Planung nicht mit der Tötung von Thompson endete. Er hatte ein Szenario des Run and Shoot entworfen, das darauf abzielte, unerkannt zu bleiben und die Flucht über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Die Fähigkeit der Ermittler, die am Tatort gefundenen Patronenhülsen und Fingerabdrücke direkt der in Mangiones Besitz gefundenen Waffe zuzuordnen, schuf eine lückenlose Kette physischer Beweise, die seinen Vorsatz festigten. Die Bundesanklage enthüllte, dass Mangione die Tat monatelang geplant und vorbereitet hatte. Die Ermittler sicherten Notizbucheinträge, die einen Zeitplan für die Eskalation seiner Pläne lieferten. Ein Eintrag vom 15. August besagt, dass die Details endlich zusammenkommen und dass das Ziel die Versicherung ist, weil es alle Kriterien erfüllt. Ein Eintrag vom 22. Oktober fokussiert auf den Zeitpunkt 1,5 Monate. Diese Investorenkonferenz ist ein wahrer Glücksfall und, am wichtigsten, die Botschaft wird selbsterklärend. Diese handschriftlichen Notizen belegen nicht nur die sorgfältige Vorbereitung und das Stalking über Monate hinweg, sondern auch die ideologische Triebfeder der Tat. Die Tötung sollte eine maximale propagandistische Wirkung erzielen. Mangione betonte sogar, dass der Anschlag selbstfinanziert sei, was er durch seine eigenen Geldautomatenabhebungen belegen wollte. Die Kombination aus forensischen Beweisen, Fluchtausrüstung und schriftlichem Bekenntnis stellt die Anklage auf ein solides Fundament des geplanten gezielten Angriffs. So, das ist jetzt mal die Tat und der Tathergang. Aber, und ich glaube, da haben ganz viele was mitbekommen, das wurde ja, vor allem auf TikTok, ist das Ganze ja explodiert. Und ich würde gern über diese paradoxe Heroisierung sprechen. Denn der Fall Luigi Mangione ist in den Vereinigten Staaten nicht nur ein Kriminalfall, sondern ein tiefgreifendes soziopolitisches Phänomen. Der Mord an einen der mächtigsten CEOs im Gesundheitswesen löste online eine Welle der Bewunderung und Unterstützung aus. In bestimmten liberalen und linken Kreisen, die das US-Gesundheitssystem scharf kritisieren, wurde Mangione schnell zum modernen Volkshelden stilisiert. Diese paradoxe Reaktion ist ein direktes Symptom für den tiefsitzenden Zynismus und das Misstrauen, das junge Amerikaner gegenüber Institutionen empfinden, die ihnen Chancengleichheit und Sicherheit versprechen, aber stattdessen Ungleichheit und Kosten liefern. Im Gesundheitswesen, wo die wirtschaftliche Stellung über Leben und Tod entscheiden kann, wurde Thompson zum symbolischen Ziel für die weit verbreitete Frustration. Die Bewunderung Mangiones ist dabei nicht als Zustimmung zur Gewalt an sich zu verstehen, sondern als Ausdruck der Verzweiflung über die wahrgenommene Illegitimität des Systems. Kritiker argumentieren, dass Versicherungsunternehmen Tausende jedes Jahr mit Algorithmen und dem Schlag eines Stiftes ermorden. In den Augen vieler, die sich von den traditionell politischen und juristischen Wegen im Stich gelassen fühlen, scheint Vigilantismus die einzig verbleibende Antwort zu sein, wenn Institutionen zusammenbrechen. Ja, die Geschichte Mangiones als hochintelligenter, akademisch erfolgreicher Data Engineering aus der Tech-Elite macht den Fall besonders brisant. Er nutzte moderne Technologien, also beispielsweise die 3D-gedruckte Waffe und akribisch-digitale Planung für einen zutiefst populistischen, ideologisch motivierten Angriff auf die Finanzelite. Der Fall legt tiefe Rissen in der amerikanischen Gesellschaft offen. Die Krise des Gesundheitssystems, die Wut gegen die Eliten und die Entstehung des Vigilantismus als Ausdruck politischer Verzweiflung. Unabhängig vom Ausgang des Gerichtsverfahrens hat der Fall Thompson bereits breite öffentliche Forderungen nach einer Gesundheitsreform ausgelöst. Die zentrale Herausforderung für die Justiz besteht darin, mit symbolischer Gewalt umzugehen, die eine tief verwurzelte gesellschaftliche Frustration widerspiegelt, ohne Mangiones Tat zu legitimieren. Ja, und ich weiß nicht, wie viel ihr da auf TikTok mitbekommen habt, aber bei mir war da jeden Tag was Neues auf der For You-Page und Mangione wurde wirklich gefeiert von ganz, ganz vielen Menschen. Und das ist wirklich, der hat angeblich wen umgebracht. Also das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich verstehe den Frust der Menschen. Jetzt sind ja wir wirklich, in Österreich und in Deutschland haben wir ja wirklich ein gutes Gesundheitssystem im Gegensatz zu Amerika. Ich sage nicht, unser Gesundheitssystem ist einwandfrei oder sonst irgendwas, aber im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika, ist unser Gesundheitssystem ja wirklich gut. Und da verstehe ich natürlich, dass Leute frustriert sind, wenn sie sich nicht trauen, zum Beispiel die Rettung anzurufen, weil das Tausende von Dollar kosten könnte und so weiter und so fort. Und was dann noch alles gibt, ich verstehe das. Trotzdem, wenn er verurteilt wird, dann wird er als Mörder verurteilt. Er hat dann jemanden umgebracht. Ob man das jetzt als so heroisch bezeichnen kann, weiß ich jetzt nicht. Jetzt wurde Luigi Mangione ja relativ schnell gefasst und jetzt geht natürlich bald der Prozess los. Und da gibt es einige Holpersteinchen, denn der ist relativ komplex, dieser Fall. Die Anklage ist nämlich in drei separaten Gerichtsbarkeiten, also New York State, der US Federal Court und Pennsylvania. Und dazu kommt noch, dass eben die Anklage, also interstaatliches Stalking mit Todesfolge, Mord durch den Einsatz einer Schusswaffe und der Verwendung eines Schalldämpfers bei einem Gewaltverbrechen. Diese Anklage eröffnet nämlich jetzt die Möglichkeit der Todesstrafe. Und die ehemalige Generalstaatsanwältin Pam Bondi betont öffentlich die Notwendigkeit der Höchststrafe, indem sie erklärt, wenn es jemals einen Todesfall gab, dann ist es dieser. Die Verteidigung Mangiones verfolgt eine aggressive Strategie, um die Bundesanklage und die Forderungen nach der Todesstrafe anzugreifen. Zum einen mal das Anfechtung wegen Voreingenommenheit. Die Anwälte argumentieren, dass die öffentlichen Aussagen von Generalstaatsanwältin Bondi sowie die dramatische Inszenierung von Mangiones Überstellung, also der wurde ja mit einem Hubschrauber angeliefert in Handschellen, also es wirkt ein bisschen wie ein Marvel-Film. Und da sagen eben die Anwälte von Mangione, dass diese Szenen zu einer unfairen und verfassungswidrigen Voreingenommenheit in der Öffentlichkeit geführt haben. Und dann gibt es noch den Angriff der Willkürlichkeit der Todesstrafe. Die Verteidigung focht zudem die Verfassungsmäßigkeit der Todesstrafe an, indem sie detailliert 58 vergleichbare Fälle darlegte. Sie kam zu dem Schluss, dass es keine erkennbare logische Grundlage dafür gäbe, welche Angeklagten mit der Todesstrafe belegt würden und welche nicht, und verglichen die Verurteilung zum Tode im föderalen System mit einem Blitzanschlag. Kommen wir zum Staatsprozess in New York. Im New Yorker Staatsprozess konnte die Verteidigung bereits einen bedeutenden juristischen Sieg erzielen. Im September 2025 wies Richter Gregory Caro die zwei schwerwiegendsten staatlichen Anklagepunkte ab. Mord ersten Grades und Mord zweiten Grades, die beide als Terrorismusverbrechen angeklagt waren. Der Richter befand die Beweislage für die Terrorismusbezüge als rechtlich unzureichend. Mangione muss sich jedoch weiterhin wegen vorsätzlichen Mordes zweiten Grades und diverser Waffenbesitzdelikte verantworten. Der Richter hielt fest, dass ausreichende Beweise für einen vorsätzlichen und kalkulierten Mord vorlagen, auch wenn der Terrorismusbezug fehlte. Das maximale Strafmaß im staatlichen Verfahren ist lebenslange Haft ohne Bewährung. Eine weitere strategische Niederlage erlitt die Verteidigung, als der Richter das Argument der doppelten Bestrafung zurückwies. Der Richter verwies auf die zwei souveräne Doktrin, das Supreme Court, wonach staatliche und föderale Regierungen zwei getrennte juristische Souveräne darstellen und somit dieselbe Tat in zwei separaten Prozessen angeklagt werden kann. Die Anklagen in Pennsylvania, also unter anderem wegen illegalen Waffenbesitz, Fälschung und falscher Identifikation bei der Festnahme in Altona, sind faktisch auf Eis gelegt. Das liegt daran, dass man schon auf seinem Recht besteht, persönlich vor Gericht zu erscheinen. Da er jedoch in New York inhaftiert ist und die Bundesbehörden eine Überstellung ablehnen, weigert er sich virtuell an den Anhörungen teilzunehmen. Das Gericht in Pennsylvania muss den Stand seiner Verfügbarkeit nun alle 60 Tage überprüfen, was den Prozess effektiv stoppt. Und jetzt kommt so ein bisschen das Update. Denn ab Dezember 2025 ist jetzt mal geplant, dass es den Vorprozess gibt und dass der staatliche Gerichtstermin festgelegt oder angesetzt wurde für den 21. Februar 2026. Also heißt das, dass in den nächsten paar Monaten dieser Prozess wirklich Fahrt aufnehmen wird. Und dann ist halt dann die Frage, wird er, also das, eine Verurteilung ist jetzt schon mal ziemlich sicher, kann man jetzt so sagen, was sie alles an Beweise und so weiter vorzulegen haben, aber was halt jetzt der große Punkt ist, ob er denn zum Tode verurteilt wird oder zu lebenslanger Haft ohne Bewährung. Und deshalb habe ich diesen Fall jetzt schon ausgewählt. Denn dieser Fall hat medial wahnsinnig an Aufmerksamkeit gesorgt und wird jetzt bald wieder wahrscheinlich wahnsinnig an Aufmerksamkeit gewinnen. Und damit ihr da gleich schon von Anfang an auf dem neuesten Stand seid und alles Bescheid wisst und die ganzen Daten kennt, habe ich mir gedacht, ich mache den jetzt und halte euch dann auf dem Laufenden, wie es mit den Gerichtsprozessen aussieht. Was man hier noch dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie viel das ihr von diesem Fall mitbekommen habt. Bestimmt habt ihr was mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob ihr da auch so deep drin wart wie ich. Aber als dieser Fall im Dezember 2024, als es passiert ist, als Thompson erschossen wurde, gab es ja wildeste Gerüchte. Also zum einen gab es das Gerücht, dass in der Nähe ein Rucksack gefunden wurde, in dem Monopoly-Spielgeld gefunden wurde, was ja in dieses Schema mit den Pistolenkugeln gepasst hätte, mit Deny, Defend, Depose. Ich habe mich nochmal auf die Suche gemacht. Dieser Rucksack wurde nie gefunden. Es wurde der Rucksack bei Luigi Mangione gefunden, aber der hatte kein Monopoly-Spielgeld drinnen, sondern die Sachen, die ich vorher erwähnt habe. Also das ist debunked, also das ist so nie passiert. Und dann gab es auch eine Zeit lang ein Gerücht, dass der Grund, warum Luigi Mangione diese Tat begangen haben könnte, ist, dass sein Vater gestorben ist, weil er bei United Healthcare versichert war und die dann nicht mehr zahlen wollten und die eben die diese postakute Pflege eben abgelehnt haben. Das stimmt auch nicht. Also Luigi Mangione selbst hatte gesundheitliche Probleme, aber wie schon erwähnt, er war gar nicht selbst bei United Healthcare versichert. Und so wie ich das jetzt auch sehen konnte, war auch sein Vater da nicht versichert und der ist auch nicht gestorben. Also ich weiß nicht, wann das schon debunked wurde, aber dass es auch nicht war. Ja, viele haben auch die Frau richtig gehatet, die die Polizei angerufen hat, als sie, also die McDonald's-Mitarbeiterin, die was Luigi erkannt hat und daraufhin die Polizei angerufen hat, dass er bei ihnen im McDonald's sitzt, haben auch ganz wilde Bewertungen unter diesem McDonald's eben geschrieben. Also Leute sind da wirklich durchgedreht. Und warum sie denn die Polizei gerufen hat. Aber wie schon gesagt, zu diesem Zeitpunkt war man ja ziemlich sicher, dass er der Verdächtige ist, der was wegen Mordes gesucht wird. Also irgendwo ist es legitim, dass die Frau die Polizei gerufen hat. Ja, das war auch noch ein ganz großer Punkt in diesem Fall, den ich mitbekommen habe. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich bin jetzt mal gespannt. Die Vorverhandlung soll jetzt eben im Dezember starten. Mal sehen, was da schon rauskommt. Auf alle Fälle werdet ihr hier upgedatet. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sage tschüss. Kill around.